Ihr Lieben, ich liebe Obst. Und ganz besonders in dieser Jahreszeit finde ich es herrlich, die leckeren Orangen zu essen. Aber das Problem ist, wenn man so eine Orange abgeschält hat und gegessen hat, dann kleben hinterher die Finger. Es ist unpraktisch, wenn man die unterwegs ist. Der natürliche Reflex von uns ist dann, zum nächsten möglichen Wasserhahn zu gehen und die Hände zu waschen, damit das ganze klebrige Zeug wieder runter ist. Total logisch, natürlich, ein Impuls. Aber wie ist das eigentlich in unserem geistlichen Leben? Da passiert es uns genauso. Jeden Tag, wenn wir durch die Gegend laufen, dann machen wir uns eigentlich dreckige Hände. Solange wir noch hier auf der Erde sind, ist es einfach menschlich und wird es immer wieder passieren. Aber das Entscheidende ist, machen wir es mit den dreckigen geistlichen Händen genauso wie mit unseren dreckigen körperlichen Händen. Sprich, gehen wir hin und bitten Gott um Vergebung, bitten wir Gott darum, uns die Hände wieder zu waschen. Und zwar nicht nur einmal vielleicht Sonntag in der Kirche oder einmal im Monat oder was weiß ich wie oft, sondern dann, wenn es passiert. Dann, wenn eben gerade die Hände klebrig geworden sind. Ich finde das ein gutes Bild dafür und möchte mit euch darüber heute Morgen noch mal ein Stück drüber nachdenken, wie das ist mit den dreckigen Händen, vor allem im geistlichen Sinne, und wie wir das auch wirklich in unserem alltäglichen Leben praktizieren. Ich habe heute nochmal ein bisschen das wieder aufgebaut. Die, die mich kennen, wissen das schon. Das ist dann ja ein bisschen mit Sachen verbunden, ist meine Predigt. Und heute Morgen habe ich euch mal ein Bild eines klaren Wasserglases mitgebracht. Das sind wir, wie wir ursprünglich von Gott gedacht waren, der Originalzustand, als Gott die Menschen geschaffen hat. Als Gott sich gedacht hat, lass uns Menschen schaffen, da hat er sich genau das vorgestellt. Ein Zustand der Vollkommenheit. Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Und so wurde der Mensch lebendig. Gott gab uns Leben und zu diesem Zeitpunkt lebte Gott unmittelbar mit den Menschen zusammen. Auf Auge in Auge, in total engem Kontakt. Ursache dafür, dass aber dieser Zustand der Vollkommenheit nicht ewig dauerte und jetzt nicht mehr vorhanden ist, ist das Misstrauen der Menschen gegenüber Gott. Dass sie denken, Gott möchte ihnen etwas vorenthalten. Dass die Menschen nicht glauben wollen, dass es Gott mit ihnen gut meint. Genau darin liegt der Ursprung aller Schuld, dass wir Gott nicht vertrauen und nicht auf ihn hören. Sicher kennen viele die Geschichte, aber ich will es euch trotzdem nochmal erzählen. Dieses Urding, die Schlange kam an und sprach zu der Frau, sollte Gott gesagt haben. Sie stellt Gott in Frage und die Frau lässt sich darauf ein. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von allen Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Und die Frau lässt sich wieder darauf ein. Sie nahm von seiner Frucht und aß. Und so kam die Verunreinigung in das Leben von uns Menschen. Und der Originalzustand der Vollkommenheit war dahin. Der Irrglaube, es besser wissen zu wollen als Gott. Der Hochmut, sich über Gottes Aussage, über Gottes Anweisung zu stellen, Gottes Aussagen so zu interpretieren, dass sie uns bequem sind, nicht daran zu glauben, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, der hat uns die Gemeinschaft mit dem reinen, heiligen Gott gekostet. Und wir brauchen das nicht Eva in die Schuhe zu schieben, denn ganz ehrlich, genau das machen wir heute auch noch. Und solange der Mensch hier auf dieser Erde, in diesem gefallenen Schöpfung lebt, wird das immer wieder passieren. Wird der Mensch immer wieder durch Sünde unrein und unheilig. Und immer dann wird auch Gott ein Stück mehr aus dem Leben der Menschen getrennt. Der Tod, den Gott angekündigt hat, kam nicht sofort. Eva hat also nicht in den Apfel gebissen und ist wie Schneewittchen umgefallen. Und trotzdem hat der Tod von dem Moment das Leben von ihr bestimmt. Zum einen war es der geistliche Tod. Sie war nämlich durch diese Geschichte aus der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott herausgenommen worden. Gott hat sie aus dem Garten rausgeschickt und auch das ewige Leben war nicht mehr für sie. Der Tod war Bestandteil des Lebens und hat sie ereilt. Gott hat sie aus dem Garten herausgewiesen und das ewige Leben von ihnen genommen. Die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott ist dahin. Das Auge in Auge mit Gott hatten sie nicht mehr. Die Beziehung zu Gott ist kaputt. Und das sowohl, und das obwohl wir eigentlich auf die Beziehung zu Gott angelegt sind. Eigentlich brauchen wir Menschen diese Beziehung zu Gott zum Leben. Und diese unmittelbare Beziehung war gekappt. Gott hat uns darauf angelegt, als sein Gegenüber zu sein. Und wir Menschen entscheiden uns immer wieder, eben nicht ihn als unser Gegenüber zu nehmen, ihn als denjenigen zu nehmen, mit dem ich rede, mit dem ich alles abstimme, sondern mich selber oder andere Menschen da höher zu setzen. Und auch wenn dieser Tod nicht so sichtbar ist, so ist es halt die Realität in unserem Leben genauso wie der körperliche Tod. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer im 6. Kapitel ganz eindeutig: Der Sündelohn ist der Tod. Sprich, neues, klares Wasser, was vielleicht diese ganze Dreckfülle wieder rauswaschen würde, kann eigentlich nicht mehr in den Menschen hineinkommen, weil die Verbindung gekappt ist. Also sagt, in Knoten, im Schnauch, im Klick, im Kiek, im Schlauch oder gar abgeschnitten. Und ich weiß nicht, bei euch im Dorf gibt es ja schon ein oder zwei Teiche, vielleicht habt ihr auch einen kleinen Garten, aber selbst wenn ihr das nicht habt, habt ihr bestimmt schon mal von dem gekippten Teich gehört. Also davon gehört, dass ein Teich gekippt ist. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass der Teich kein Frischwasser mehr kriegt und somit kein Sauerstoff in diesen Teich hineinkommt. Und wenn dieser Teich kippt, dann bedeutet das, weil kein Sauerstoff mehr reinkommt in diesen Teich, weil kein Sauerstoff mehr drin ist, gibt es in diesem Teich kein Leben mehr. Der Teich stirbt. Und das Interessante ist, dass dann trotzdem noch so Algen drumherum schwappen und es eigentlich so aussieht, als ob der noch lebt. Aber eigentlich ist es nur scheinbares Leben. Dann genauso, das ist eigentlich in unserem Leben. Ne? Da kommt vielleicht immer wieder mal so ein bisschen was rein und das Wasser bewegt sich immer ein bisschen und schwappt ein bisschen, aber das täuscht nur. Es ist kein richtiges Leben mehr. Kein Leben mit Gott, keine Beziehung zu Gott. Es ist nur ein scheinbares Leben. Wir dümpeln einfach nur noch so vor uns hin. Und wenn so ein Teich, der gekippt ist, wieder Leben bekommen soll, dann hilft eigentlich nur eins. Dann hilft eigentlich nur, den ganzen Teich einmal komplett zu leeren und die ganzen alten Morde rauszubringen und ihn dann mit neuem Wasser zu füllen. Und das ist für mich ein mega geniales Bild, was passiert, wenn ich mein Leben Gott übergebe, wenn ich eben diese Verbindung wiederherstelle, wenn ich sage, ich nehme die Vergebung an. Das Wasser ist schon immer ein Symbol für Reinheit gewesen, auch im Alten Testament. Und deshalb wird auch mit Wasser getauft. Das Leben kommt zurück. Zum einen das geistliche Leben, weil wir wieder in der Beziehung mit Gott leben, das auch und auch mit Gott, wenn auch nicht so ganz direkt wie Adam und Eva, aber trotzdem die Gegenwart Gottes in meinem Leben nicht wieder haben kann, aber auch das Ewige, aber auch der Tod hat für mich keine Bedeutung mehr, sondern ich habe ewiges Leben. Der Tod ist überwunden, Gott hat den Tod besiegt. Genau das meinte Johannes in seinem Brief, wenn er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Sünde macht uns unheilig. Und wenn wir durch Jesus wieder entsündigt sind, sind wir wieder heilig. Sprich, der Urzustand des Lebens ist wiederhergestellt. Sicher werden jetzt manchmal euch denken, ja, das ist doch nur ein alter Hut. Das haben wir doch schon mehrmals gehört, das haben wir schon Komponenten und durch Christenlehre, was weiß ich, Gottesdienst ewig viel gehört und wir wissen es alles gut. Die Frage jedoch ist, ob es wirklich tief drin in eurem Herzen ist. Ob genau das für euch der Grund zur Freude im Alltag ist. An einem total miesen Tag, an dem alles nur daneben gegangen ist. An dem am Ende dasteht und sagt, was für ein gebrauchter Tag. Es ist am Ende dieses Tages für euch Grund zur Freude. Grund Gott zu danken. Und zu sagen, auch wenn dieser Tag eigentlich mies war, ist es trotzdem ein Tag im neuen Leben, ein Tag in Beziehung mit Gott, ein Tag, wo der Tod für mich keine Bedeutung mehr hat. Oder es ist kalte Kacke. Geht es im Alltag unter, ist es euch nicht mehr vor Augen, seht ihr nur noch das, was alles mies läuft? Ist es für euch, wenn es für euch wirklich so kalte Kacke ist, dann bitte den Herrn drum, dass er den alten Kaffee ausschüttet und den Kaffee neu aufbrüht, dass er wieder Freude, Begeisterung und Erstaunen hat. Im Englischen heißt es so genial, Amazing Grace. Und Amazing gibt es eigentlich kein schönes deutsches Wort dafür. Das ist so eine unbegreiflich, unerklärbare, erstaunenswürdige, begeisternde Gnade. Und das wünsche ich euch, dass es eben nicht kalter Kaffee ist, dass es nicht im Alltag untergeht, sondern dass ihr immer wieder, früh wenn ihr aufsteht, die Freude ins Herz bekommt, ja, ein Tag als Kind Gottes, ein Tag als lebendiger Mensch. Und wenn ihr abends zu Bett geht, sagt, ja, alles, was schiefgelaufen ist am heutigen Tag, lege ich dir hin und freue mich, dass ich es an dich abgeben kann, weil ich in Beziehung mit dir leben kann. Genau das ist der Grund für jeden Christen zur Freude. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Und ich wünsche es uns allen, dass wir wirklich diese Freude im Herzen haben und mit dieser Freude durchs Leben geben, dass mit die Leute wirklich begreifen, ey, die sind nicht besser. Und die haben auch ihre Probleme, die Christen. Aber sie haben einen Grund zur Freude. Denn der Austausch von dieser alten, mottrischen, stinkenden Brühe zu lebendigem, frischem Wasser, das ist das, was unser Christsein ausmacht. Das ist das, was unseren Glauben so einmalig macht. Moslems, Hinduisten, Buddhisten, die haben das alle nicht. Die müssen machen, tun, malochen. Aber wir Christen, wir haben diesen wahnsinnigen, genialen, unglaublichen Gott, der auf uns zugeht, der alles tut, damit wir wieder in Beziehung mit ihm leben können. Das ist das größte Wunder der Welt, der Geschichte, was jemals auf dieser Erde gemacht und passiert ist. Gott geht auf uns zu und schenkt uns Leben. Und wenn ich darüber nachdenke, was Gott für mich getan hat, dann sollte mich das doch motivieren, ein reines und gottgefälliges Leben zu führen. Und es tut es auch immer wieder und trotzdem bleibt es auch dabei, wir sind Menschen. Paulus schreibt an die Römer, ich begreife mich selber nicht. Denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Und dieses Ding, wie kann ich heilig sein und sündige trotzdem, das ist immer wieder so ein Ding, das schwer zu fassen ist. Ich bin ein neuer Mensch und trotzdem habe ich noch den Stachel in meinem Fleisch und ich glaube, das sind so, für mich sind so zwei Dimensionen. Das ist zum einen die Geschichte, wie ich vor Gott dastehe. Vor Gott stehe ich als geheiligter, reiner Mensch da. Ich bin ein für alle Mal gerecht, dadurch, dass ich Jesu Tat für mein Leben angetan habe. Nach Gottes Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, steht im Hebräerbrief. Und das ist es. Geistig bin ich komplett rein, der Urzustand ist wiederhergestellt. Aber ich lebe trotzdem noch zwischen Himmel und Erde. Und das, was ich nicht will, tue ich doch, wie Adam frei ist, man so schön sagt. Sünde passiert halt immer wieder in meinem Leben. Immer wieder tröpfelt da sowas rein in mein Leben. Und dann bin ich wieder beim Einstiegsbeispiel mit dem Händewaschen. Das Entscheidende ist, wie gehe ich jetzt mit dieser Sünde um? Lasse ich sie in meinem Leben rumdümpeln oder nicht? Gott weiß ja um unsere Unperfektheit. Der weiß ja, dass wir halt Menschen sind. Und so, dass wir so lange, wie wir auf dieser Erde leben, den Urzustand der Sündlosigkeit bloß im geistigen Leben haben und in unserem irdischen Leben ist eben immer wieder passiert, dass wir in unserem eigentlich heiligen Zustand nicht verharren, sondern immer wieder Sünde passiert. Und deshalb gibt er uns einen Überlebenstipp. Hier im Markus-Evangelium sagt Jesus ganz eindeutig, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auch hier haben wir wieder diese Zweidimensionalität. Glaubt an das Evangelium. Glaubt daran, dass ihr gerettet seid. Dass der neue Bund in Jesus tut, dass der für euch Bestand hat. Auf geistiger Ebene. Und auf unserer weltlichen Ebene bleibt, tut Buße. Und das ist eine Lebenshaltung. Buße tun, das hat für uns so ein bisschen negativen Klang, weil wir da immer so den Bußekasten von den Katholiken sehen. wo die reinknien und dann da irgendwie der richtige Ave Marias runterrasseln und dann ist das Ding erledigt und dann gehen sie gleich wieder und machen weiter. Aber das ist es eigentlich nicht. Buße tun ist von Gott in Dingen, womit er uns hilft, dass wir eben nicht wieder komplett versanden. Dass wir eben nicht wieder hier das ganze Leben aus unserem Leben rausdrücken lassen, sondern Buße tun ist ein Ding, was Gott uns an die Hand gibt, damit uns Leben in uns bleibt. Und weil es so, denn er möchte praktisch, dass wir mit der Buße immer wieder diesen Dreck aus unserem Leben rauswaschen. Und deshalb steht so im Vater Unser drinnen, glaube ich, ganz sehr. Da weil es so ein wichtiger Teil unseres Lebens ist, hat Jesus das ins Vater Unser mit reingepasst. Vergib uns unsere Schuld. Das ist nicht irgend so ein Pauschalangebot, sondern das ist was, was alltäglich passieren soll und was für uns lebensnotwendig ist. Dieser Satz im Vater Unser ist meines Erachtens deshalb drin, uns wirklich immer wieder zu zeigen, wie wichtig es ist, uns die Vergebung abzuholen, Buße zu tun, uns daran zu erinnern, dass wir Gott brauchen. Und eben auch nicht einfach nur so pauschal, ja, vergib mir und gut ist, sondern wirklich darüber nachzudenken. Wo genau in meinem Leben brauche ich gerade jetzt die Vergebung? Wo ist mein Leben gerade so ein Punkt, wo ich mit Gott dran arbeiten möchte, dass er rauskommt aus meinem Leben? Dass ich ihm wieder ein Stück ähnlicher werde. Und da finde ich diesen Lotus-Effekt, den es bei manchen Autos gibt, finde ich das so ein cooles Beispiel dafür. Wir fahren praktisch durch unseren Alltag mit unserem Auto und so schön ist das, wie es jetzt ist, fahren wir da durch ein paar Pfützen und durch und dann trocknet es ein, schön mit Salz, am besten verkrustet. Und dann ist es eben nicht so, dass ich einmal pauschal mit dem Wasserstoff drüber gehe. Sondern da gibt es so Stellen, die ich halt wirklich mit einem Schwamm oder mit einer Bürste ordne oder mit einem Hochdruckreiniger ordentlich angehen muss. Und das ist so ein Stück Buße, so dass ich wirklich konkret auf so allen Flecken in meinem Leben mit Gott mal drauf gucke und den auch von Gott reinigen lasse und das bestimmt auch öfters machen muss. Es gibt so Dinge, die durch der Weg wie oft und ich denke, Mensch Gott, irgendwo muss ich noch mal kapieren. Und die krasse Sache ist, wenn ich es wirklich mit Gottes mache, das immer wieder bringe, dann tamponiert Gott praktisch mit mir die Stelle. Und dann stellt sich so ein Lotus-Effekt ein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Aber bei mir ist es so ein Ding, wo ich gesagt habe, Gott, das gehört eigentlich nicht in ein Leben, was dir gefällt. Und mit Gott gezielt immer so ein Ding angegangen bin. Und dann ist das so, hat Gott das in mir gewirkt, dass das für mich gar kein Ding mehr ist. Dass ich das einfach natürlich jetzt so mache, wie es Gott gefällt. Klar, sind sich da der nächste Fleck auf, an dem Gott wieder manipulieren muss. Aber genau das ist dieses Ding, Gott mehr und mehr ähnlich werden. Und dazu braucht es auch die Buße. Braucht es dieses bewusste Bekennen, Gott, hier brauche ich Vergebung. Und es dann mit Gott zusammen anzugehen. Eben nicht aus dem Auge zu verlieren, sondern mit Gott anzugehen, sich vergeben zu lassen und dadurch dann diese Stelle, dieses eine Problem auch zu kriegen, dass ich es eben nicht mehr mache. Und dass zumindest in dem Punkt Gott sich über mich freut, auch wenn er mit mir noch andere Punkte angehen muss. Und das fängt eben schon bei kleinen Dingen an. Das ist nicht das große Ding wie Mord, sondern das sind so ganz kleine Alltagsdinge. Und ein was ich so ganz markant finde, was ganz vielen, denke ich, passiert und was eigentlich gar nicht bedeutend erscheint, ist so dieses sich Sorgen machen und sich ängstigen. Denn da fängt es eben an, dass ich Gott nicht vertraue. Dass ich nicht so wie die Eva, nicht glaube, dass es Gott mit mir gut meint. Und dass auch das Problem, die Sorge, ich ihm anvertrauen kann und er es für mich gut lösen wird. Dann passiert nämlich, dass ich die Sorge oder die Angst anstelle von Gott in mein Leben hineinstelle. Und auch Sorgen und Ängste, die nicht Gott abzugeben, sondern mich zu sorgen, ist eine Sünde, wo ich Buße brauche, weil die sind nämlich genauso eine ganz dicke, schleichende Schlange, die sich in meinem Leben breit macht und ausbreitet und immer mehr und die wirklich mein Leben auch ersticken kann. Eben dieses Grundding, ich vertraue Gott nicht. Ich tue nicht zutrauen, dass Gott alles in meinem Leben in der Hand hat, sondern ich lasse die Angst, die Sorge, die Schlange, den Teufel mein Leben bestimmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir tagtäglich zu Gott gehen und die kleinen Dinge Gott bringen, damit es eben nicht erst so ein großes Ding wird. Damit ich eben nicht erst auf dem Trockenen liege und kein Wasser mehr in meinem Kiel habe. Aber das Geniale an unserem Gott ist, dass der echt gnädig ist. Und deshalb, selbst wenn mir es passiert, selbst wenn ich auf dem Trockenen liege und Wasser um den Kiel habe, dann lässt er mich nicht einfach da liegen. Sondern Gott, der schickt manchmal in unserem Sturm, in unserem Leben einen richtig, richtig großen Sturm. Und mit diesem großen Sturm tut er uns vom Trockenen wieder runterbringen. Noch nicht ganz alles raus, der Sturm muss noch ein bisschen weitergehen, aber nicht alle Stürme in unserem Leben, aber manche Stürme in unserem Leben nutzt Gott wirklich, um uns vom Trockenen runterzubringen, um uns wieder ins Wasser zu schieben, um uns wieder zu zeigen, wir sollen ihm vertrauen. Weil das ist genau das Grundding. Vertraue ich Gott, dass es gut mit mir meint, oder stelle ich ihn in Frage? Und Buße erinnert mich dran, Gott abzugeben, wo ich ihm nicht vertraue, mir dafür Vergebung zu holen und dann mein Leben mit reinem, frischem Wasser, in einem wirklich lebendigen Leben zu leben. Es gibt so den schönen Spruch, manchmal muss Gott uns auf den Rücken legen, damit ich in den Himmel schaue. Damit seine Wirklichkeit in unserem Leben uns immer wieder bewusst wird. Und ich glaube auch, Buße ist so ein Stück auf dem Rücken legen. Sich vor Gott klein zu machen, zu sagen, ja, ich kann es nicht. Hilf du mir nur allein aus deiner Gnade. Buße hilft uns, wirklich unsere Augen von unserem Versagen, von unseren Ängsten, von unseren Sorgen, von unserer Minderwertigkeitsgefühl wegzunehmen. Auf das, wie Gott uns gedacht hat, auf das, wie wir mit Gott sein können. Und deshalb ist es eben nicht ein Pauschalangebot, nicht was, was ich einmal am Sonntag oder einmal vorm Abendmahl oder so abhage aus Pauschalität, sondern ist was, was eine Beziehung ausmacht. Wenn ihr einen Partner habt, dann ist das ja auch so. Und dass eine gute Beziehung nur dann funktioniert, wenn wir uns auf den Schlips getreten sind, wenn wir uns verletzt haben, wenn wir was gemacht haben, was den anderen wehgetan hat, wenn ich das mit ihm bespreche und mich entschuldige. Und eben die kleinen Dinge, nicht die großen, sondern die kleinen Dinge. Und dann ist eine Beziehung funktioniert hier. Und genauso ist es bei Gott. Mit Gott die kleinen Dinge besprechen, damit das nicht erst ein großer Sandhaufen wird. Denn die kleinen Dinge hinzubringen, ist auch viel leichter als die großen. Und das dann diese Buße, das ist auch so eine richtig geniale Sache, weil ich komme Gott nahe und ich kann mit Gott Auge in Auge begegnen. Meine Sünde tut in dem Moment mich eben nicht von Gott mehr trennen, sondern mich zu Gott wieder hinbringen, weil ich sie mir vergeben lasse. Und ich freue mich schon megamäßig auf diesen Tag, wenn eben dieses Gematsche hier zu Ende ist und wenn der Urzustand wiederhergestellt ist. Wenn ich meinem Schöpfer gegenüberstehe und ihn sehe, und wie es in diesem Lied, da gibt es so ein schönes Lied, und da wird so beschrieben, was wird sein, wenn ich Gott sehe, wäre ich loben und preisen, oder wird es dann so sein, dass ich gar keine Worte mehr finde. Ich glaube, es wird dann so ein Tag sein, wo selbst ich mal im Mund halte und einfach nur die Gegenwart Gottes genieße. Aber bis es soweit ist, dass ich auch in auch Gott gegenüberstehe und ihn wieder vereint bin und eben diese Versuchung, ihm nicht zu vertrauen, endlich nicht mehr gegeben ist, bis dahin habe ich die Vergebung nötig wie das tägliche Brot.